Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Und auch diesmal fahren wir fort im Buch der Offenbarung. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen. Im Kapitel 20 haben wir uns zuletzt mit der christlichen Gemeinde beschäftigt und dort geht es jetzt auch gleich weiter. Der letzte große Abschnitt im Buch der Offenbarung beginnt mit Kapitel 19. Der Apostel Johannes schildert darin die weiteren Visionen, die ihm der Gottessohn offenbart. Das alles entscheidende Ereignis, worauf das ganze Buch der Offenbarung zielt, das bekommt Johannes nun gezeigt. Endlich! Der Himmel öffnet sich weit und Jesus Christus erscheint. Die ganze Welt sieht ihn, denn er kommt mit all seiner göttlichen Herrlichkeit. Der Gottessohn präsentiert sich als Triumphator, als der höchste Herr über das gesamte Universum. Und er erscheint, um nun endlich die ganze Welt zu richten, und zwar absolut gerecht und wahrhaftig. Dabei lässt Jesus keinerlei Zweifel aufkommen, wer denn da am letzten Tag der Weltgeschichte erscheint. Denn für alle Welt sichtbar prangt der allerhöchste Herrschaftstitel an seiner Kleidung: König über alle Könige und Herr über alle Herren. Mit seinem Erscheinen tritt der erhöhte Gottessohn auch sofort seinen Feinden entgegen. Und umgehend wird sein Gerichtsurteil gegen den Antichristen und seinen falschen Propheten vollstreckt, nämlich ewige Verdammnis, ewig verstoßen und abgeschnitten von der heilbringenden Gegenwart Gottes. Den Menschen, die sich dem Antichristen gegen den wirklichen Messias angeschlossen haben, ergeht es kaum besser. Sie werden allesamt getötet. Das ist das gerechte Urteil des kommenden Messias über jeden, der nicht an ihn glaubt. Das letzte Gericht allerdings über all diese Toten wird noch folgen. Nachdem seine wichtigsten Diener, der Antichrist und der falsche Prophet, bereits ihrem ewigen Schicksal übergeben wurden, kommt nun auch ihr Herr und Meister selbst an die Reihe, der Teufel. Ein einfacher Engel ist es, der den alten Verführer festnimmt und sicher verwahrt in dem Abgrund, dem Ort, an den Gott alle Mächte der Finsternis verbannt hat. Und auch der Satan zeigt keinerlei Gegenwehr bei seiner Inhaftierung. Für 1000 Jahre ist er nun sicher verwahrt und absolut machtlos. Doch danach wird Gott ihn noch einmal für eine kurze Zeit freilassen, denn er will keinen gefesselten und wehrlosen Gefangenen richten. Aber bereits mit den 1000 Jahren völliger Ohnmacht des Satans offenbart Jesus bei seiner sichtbaren Wiederkunft, dass nun auch dieser grimmige Feind ein geschlagener Widersacher ist, einer, den Gott bereits gerichtet hat. Denn mit der Kreuzigung und der Auferstehung des Gottessohnes hat der Teufel sein Urteil empfangen und wurde, aus dem Himmel verbannt, auf die Erde geworfen. Dieser Sturz des Satans auf die Erde wird mit dem sichtbaren Erscheinen von Jesus offenbar gemacht und noch einmal gesteigert. Denn nun wird der Satan noch weiter in die Tiefe gestürzt, in den Abgrund, den Verbannungsort der finsteren Mächte. Zweierlei wurde bislang mit dem glorreichen Erscheinen des Sohnes Gottes offenbar. Zum Ersten, er selbst, der Messias Jesus Christus, als höchster Herr über Himmel und Erde. Und zweitens macht Jesus mit seiner Wiederkunft den Sturz des Satans offenbar. Völlig entmachtet ist er nun absolut sicher weggesperrt für 1000 Jahre. Und danach erfolgt Gottes Gericht gegen ihn. Damit ist der Weg frei für das Dritte, was Gott mit dem Erscheinen seines Sohnes am letzten Tag der Weltgeschichte offenbaren will. Und das ist das wahre Wesen seiner Gemeinde, also jener Menschen, die ihr Vertrauen ganz auf Jesus Christus gesetzt haben. Jetzt empfangen die Jesusleute die Herrlichkeit, die sie schon immer hatten, die aber bislang verborgen war. Mit ihrem Herrn Jesus Christus wird nun auch seine Gemeinde offenbar. Und sie wird mit ihm regieren, 1000 Jahre. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was die Gemeinde bislang in der Endzeit erlebt hat, dass sie nämlich unterdrückt und verfolgt wurde. Das Erstaunliche dabei? Selbst alle bereits verstorbenen und ermordeten Christen werden an diesem Tag ebenfalls mit dabei sein und zur verherrlichten Gemeinde Jesu gehören. Denn sie werden an diesem Tag lebendig. Sie werden auferstehen von den Toten. Dabei deutet die 1000 darauf hin, dass die Herrschaft des Messias und seiner Gemeinde vollkommen ist und für alle Ewigkeit bestehen wird. Ganz im Gegensatz zur vorübergehenden Herrschaft des Antichristen, die brüchig und ohne dauerhaften Bestand war. Deshalb erschien sie im Buch der Offenbarung auch unter dem Etikett der 3,5, der Zahl des plötzlichen Abbruchs. Im Buch der Offenbarung spricht der Prophet Johannes im Kapitel 20 ab Vers 4 über die Gemeinde des Messias, die mit dem Erscheinen ihres Herrn nun auch selbst in all ihrer Herrlichkeit offenbar wird. Wie schon gesagt, dort ist auch die Rede davon, dass alle bereits verstorbenen Christen an diesem Tag lebendig werden. Wodurch natürlich die Frage im Raum steht, ob während ihrer tausendjährigen Herrschaft, dem tausendjährigen Reich, auch die Menschen der Völker weiterleben, die nicht an Jesus glauben. Diese Frage stellte sich auch schon bei Vers 3, wo die Rede davon war, dass der weggesperrte Satan die Völker nicht mehr verführen kann. Darauf antworten nun die Verse 5 und 6 aus dem 20. Kapitel der Offenbarung. Dort berichtet Johannes, was er in seiner Vision zu sehen bekommt. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Vers 5 gibt uns eine recht eindeutige Antwort. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Im tausendjährigen Reich gibt es nur tote Menschen und solche, die bereits auferstanden sind, so hart das auch klingen mag. Jesus, der sich aus seiner Liebe für alle Menschen geopfert hat, offenbart in dieser Vision seinem treuen Weggefährten Johannes: An dem Tag, an dem ich erscheine, bleibt allen Menschen, die nicht an mich glauben, nur dies. Voller Angst und Schrecken werden sie aufschreien. Sie werden sich noch einmal gegen mich erheben, und dabei werden sie durch mein Gerichtsurteil getötet. Ganz anders aber ergeht es an jenem Tag den Jesus-Nachfolgern, denn sie werden alle auferweckt zum Leben. Diejenigen, die bereits verstorben sind, und jene letzte Generation, die beim Erscheinen ihres Herrn noch lebt, wird nach den Aussagen des Paulus, eines Kollegen des Johannes, umgestaltet werden und somit dem Auferstandenen gleich sein. Im Vers 5 heißt es weiter, das ist die erste Auferstehung. Diese Aussage ist die entscheidende in diesen Versen. Auch der Vers 6 steht noch völlig im Zeichen dieser ersten Auferstehung. Das bedeutet dann aber, das tausendjährige Reich ist im Buch der Offenbarung voll und ganz mit der Auferstehung der Toten verknüpft. Und nur solche, die auferstanden sind oder zur Unsterblichkeit verwandelt wurden, sind im tausendjährigen Reich der Offenbarung zu finden. Das steht im absoluten Gegensatz zu den jüdischen Vorstellungen der damaligen Zeit vom tausendjährigen Reich. Denn nach diesen jüdischen Lehren würde dieses Reich noch vor der Auferstehung Wirklichkeit werden. Und folglich gehören auch nur diejenigen Juden dazu, die beim Beginn des tausendjährigen Reichs am Leben sind. Doch auch sie würden sterben im Verlauf der Jahre, und selbst dem Messias bliebe der Tod nicht erspart. Ganz anders nun nach der Vision von Jesus im Buch der Offenbarung. Das tausendjährige Reich, von dem der Gottessohn spricht, ist untrennbar verbunden mit der Auferstehung der Toten. Und nur Auferstandene oder in die Unsterblichkeit Verwandelte sind Teil dieses Reiches. Es gehört damit nicht mehr in die gegenwärtige Weltgeschichte, sondern in ein neues Zeitalter. Was sich bereits daraus ergibt, dass das tausendjährige Reich und die erste Auferstehung von den Toten unmittelbar mit dem Erscheinen des Messias zusammenhängen. Und dieses Ereignis beschließt unsere bisherige Menschheitsgeschichte und leitet über zu einem gänzlich neuen Zeitalter. Die Rede von der ersten Auferstehung in Vers 5 bringt offensichtlich auch einen Vorzug zum Ausdruck. Die Menschen, die an Jesus glauben und die in der Endzeit oft benachteiligt sind, erhalten nun den Vorzug, als erste von den Toten aufzuerstehen. Sie müssen nicht warten, bis auch die übrigen Toten auferstehen, um vor dem Thron Gottes zum Gericht zu erscheinen. Außerdem sind sie ihrem Richter bereits begegnet, als er sich am Anfang des Buches mit seinen Botschaften an sie wandte. Zu den Menschen der ersten Auferstehung zu gehören, berechtigt hier außerdem, auf dem Thron Platz nehmen zu dürfen und zusammen mit dem Messias zu regieren, beziehungsweise Recht zu sprechen. Es besteht wohl ein bewusster Anklang zu dem Erstgeborenen, und der ist Jesus selbst, nämlich der Erstgeborene aus den Toten. Das ist ermutigend für jeden, der an Jesus glaubt. Und so setzt Johannes seine Schilderung auch fort, als Ermutigung. Denn Vers 6 beginnt mit einer Seligpreisung, einem Spruch also, der Menschen glücklich und sogar beneidenswert nennt, auf die das Gesagte zutrifft. Glückselig und heilig, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Glücklich und heilig, heißt es in Vers 6. Dies ist eine der seltenen Aussagen im Neuen Testament, in der einem Einzelnen zugesprochen wird, heilig zu sein. Doch wer zu den glücklichen Menschen gehört, die mit der ersten Auferstehung von den Toten auferweckt werden, die dürfen mit Fug und Recht als Heilige bezeichnet werden. Als Menschen also, die ganz und gar zum heiligen Gott gehören. Und nach den Aussagen des Neuen Testaments sind das alle, die an Jesus Christus glauben. Auch in Vers 6 selbst wird das näher erklärt. Diese glücklichen und heiligen Menschen sind diejenigen, über die der zweite Tod keine Macht hat. Jener zweite Tod wird im letzten Gericht Gottes als endgültiges Urteil gesprochen. Er ist der ewige Tod, aus dem es keine Rückkehr mehr gibt. Dort ist jeder abgeschnitten von allem Guten, von allem, was froh und heil macht. Denn das ist nur in Gottes Gegenwart zu finden. Und weiter berichtet Johannes in Vers 6, sie werden Priester Gottes und des Christus sein und 1000 Jahre mit ihm herrschen. Alle, die mit der ersten Auferstehung auferweckt werden, gelangen schließlich zur höchsten Bestimmung ihres Daseins. Sie werden alle Gott dienen als königliche Priester, und zwar für Gott und für den Messias Gottes, für den Christus. Mit ihm werden sie regieren und Recht sprechen, und zwar 1000 Jahre, also in einer Zeit, in der die Herrschaft Jesu und seiner Priester vollkommen sein wird und beständig für alle Zeiten. So gilt auch im 1000-jährigen Reich, was für die gesamte Offenbarung gilt. Es herrschen Gott und das Lamm. Die beiden sind nicht zu trennen. Und nun sind sie auch endlich vollkommen vereint mit ihrer Gemeinde. Das 1000-jährige Reich ist also einerseits geprägt von der vollständigen Entmachtung des Satans und andererseits von der vollkommenen Verherrlichung der Messiasgemeinde. Als nächstes offenbart Jesus nun folgerichtig, was geschehen wird, wenn er den alten Widersacher endgültig richten wird. Die Vision, die er dazu seinem alten Freund Johannes enthüllt, finden wir in den Versen 7 bis 10. Dort heißt es, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den 4 Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Johannes eröffnet diesen Abschnitt in Vers 7 mit den Worten, wenn die 1000 Jahre vollendet sind. Die 1000 kennzeichnet sowohl das tausendjährige Reich als auch die tausendjährige Entmachtung des Teufels. Wir haben es also mit einer Zeit zu tun, die nicht plötzlich abgebrochen oder durch ein unvorhergesehenes Ereignis unterbrochen wird. Deutlich betont Johannes deshalb auch in Vers 7, dass die 1000 Jahre erst vollendet sein müssen, bevor der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen wird. Er ist ganz und gar davon abhängig, wann Gott ihn freilassen wird. Und erst, wenn der Plan des Allmächtigen es vorsieht, kann der Teufel noch einmal die Bühne des Weltgeschehens betreten. Deshalb ist die Freilassung des Teufels auch kein tragisches Unglück. Er bricht auch nicht unter spektakulären Umständen aus seinem Gefängnis aus. Nein, Gott lässt den Widersacher frei, weil er das so vorgesehen hat. Und wir sollten nicht etwas anderes in die Offenbarung hineinlesen. Das endgültige Gericht über den Teufel steht im Mittelpunkt dieses Abschnittes. Darauf zielt alles hin. Nun gehört zum Gericht in der Bibel aber auch, dass die Taten des Angeklagten offenbar werden. Genauso wie auch der Richter offenbar wird, nämlich, dass sein Richten gerecht ist. Deshalb muss das gerechte Richten auch in aller Öffentlichkeit stattfinden, weil nichts verdunkelt werden soll. Im Gegenteil, es soll ja alles ans Licht kommen. Der gerechte Richter ist schon offenbar, denn der Messias hat sich mit seinem Erscheinen aller Welt offenbart. Auch die richterlichen Beisitzer haben schon Platz genommen, nämlich die verherrlichte Gemeinde Jesu. Fehlt nur noch der Angeklagte, und damit auch er bis auf den tiefsten Grund seines Inneren offenbar wird, lässt Gott ihn aus seinem Gefängnis heraus. Auf freien Fuß gesetzt, wird er offensichtlich auch gleich aktiv. Johannes schreibt in Vers 8, er wird ausziehen, um die Völker zu verführen und sie zu versammeln für den Krieg. Das erinnert an die Schlacht, zu der der Antichrist die Könige der Erde samt ihren Völkern versammelt hatte. Gegen den erscheinenden Messias Jesus wollten sie kämpfen, wurden jedoch sofort mit dem Erscheinen des Messias von dessen Gerichtsurteil ereilt. Nach jener Vision ist auf der Erde niemand mit dem Leben davongekommen, außer denen, die an Jesus glaubten. Gleiches wird in dem Abschnitt über die verherrlichte Gemeinde Jesu im tausendjährigen Reich deutlich. Nur die Christen sind am Leben und sonst niemand. Wer also sind die Völker, die der Satan nach Vers 8 zum Krieg versammelt? Gut, dass wir hierbei nicht auf vage Vermutungen angewiesen sind. Denn Johannes' Schilderung der Vision beschreibt ziemlich deutlich, was unter den Völkern zu verstehen ist. Zuerst hören wir in Vers 8, dass die verführten Völker an den vier Ecken der Erde zu finden sind. Diese vier Ecken der Erde bilden aber das Gegenstück zu der Ebene der Erde in Vers 9. Diese Ebene der Erde bezeichnet die normale Erdoberfläche, die üblicherweise von den Menschen besiedelt wird. Die vom Teufel verführten Völker gehören also zu dem Bereich jenseits der bewohnten Erdoberfläche. Und dort beginnt der Abgrund, die unergründliche Tiefe der Erde und des Meeres, aus dem sie folgerichtig auch heraufsteigen, wie es dann im nächsten Vers heißt. Nur so erreichen sie die Erdoberfläche, den Lebensbereich der Menschen. Vom Ende der Erde ruft deshalb auch der Beter zu Gott. Denn das galt in der Antike als Ort des Todes, als der Ort, an dem der Mensch abgeschnitten ist von all dem Guten, das von Gott kommt. Die verführten Völker in Vers 8 sind demnach Bewohner jener Unterwelt, die in der Offenbarung meist der Abgrund genannt wird. Von dort hatte der Teufel bereits seine wichtigsten Helfer emporsteigen lassen, die beiden Tiere nämlich, den Antichristen und den falschen Propheten. Nun aber mobilisiert er den ganzen Rest seiner dämonischen Brut, denn schließlich ist auch der Himmel mit all seinen Heeren ausgerückt. Die Völker, die der Teufel um sich versammelt, werden zudem in Vers 8 Gog und Magog genannt. Diese beiden Namen kommen in Weissagungen an den Propheten Hesekiel vor, die er von Gott empfangen hat. Dabei fällt aber Folgendes auf. In den Reden Gottes an Hesekiel tauchen jene beiden Ausdrücke nie so nebeneinander auf wie nun hier in der Offenbarung. Nur ein einziges Mal erscheinen sie dort überhaupt zusammen in einem Satz, jedoch in einer etwas anderen Bedeutung. Gog aus dem Lande Magog, heißt es im Hesekielbuch. Dabei spricht Gott dort von dem Land Magog, in dem der Großfürst Gog regiert. Ein Herrscher, der eine riesige Armee anführt, die sich aus den Heeren vieler verschiedener Völker zusammensetzt. Und diesen Gog aus dem Lande Magog führt Gott nun selbst vom äußersten Norden heran gegen sein Volk Israel. Vom Land Israel aus betrachtet begann jener nördliche Rand der zivilisierten Welt mit der Wildnis des kaukasischen Hochgebirges. Dort wähnten die Menschen des alten Vorderen Orients die Brutstätte der unheimlichen Chaosmächte. So verwundert es nicht, dass beim Propheten Jeremia der ferne Norden auch mit dem äußersten Ende der Erde gleichgesetzt wird, von wo schreckliche Gefahr droht. Der Gog aus dem Land Magog im Hesekielbuch soll schließlich auf seinem Feldzug gegen Israel vernichtet werden. Das ist von Anfang an Gottes Absicht. Alle Welt soll erkennen, dass der Gott Israels der Herr ist. Diese beiden Kapitel über jenen Herrscher Gog im Buch des Propheten Hesekiel sind gespickt mit Informationen zu verschiedenen Völkern, Hinweisen zu geschichtlichen Ereignissen und zahlreichen Ortsangaben. Und viele jüdische Gelehrte und Rabbiner haben sich intensiv mit ihnen befasst. Aus dieser unermüdlichen Beschäftigung des Judentums mit jener Prophetie entstand schließlich der Doppelbegriff Gog und Magog und wurde dort als die Namen zweier Völker verstanden. Dieser Doppelname kommt so bei Hesekiel gar nicht vor, sehr wohl aber in der Offenbarung, hier in Vers 8. Im Judentum bezeichnete der Doppelbegriff dann letztlich ganz allgemein unheilvolle Kräfte und Mächte, die sich gegen Gott empören und erheben. Das entsprach wohl auch der Vorstellung der ersten Hörer der Offenbarung, wenn sie nun in Vers 8 diesen Doppelnamen hören, Gog und Magog. Daher ist es offensichtlich müßig, hier nach konkreten Völkern zu suchen, die sich, von wo auch immer, auf den Weg in eine Schlacht gegen Gott machen. Nein, in Vers 8 ist offenbar von den dämonischen Heerscharen des Teufels die Rede, die an jenem Tag aus den Abgründen heraufklettern und dem Sammelruf ihres verlogenen Anführers folgen. Ganze Armeen von bösen Geistern strömen so zusammen, wie Johannes in Vers 8 betont. Sie sind so zahlreich wie der Sand am Meer. Die Zahl der satanischen Feinde ist nicht zu fassen. Sie übertrifft jegliche Vorstellungskraft. Ein weiterer Hinweis darauf, dass Jesus in dieser Vision offensichtlich weniger an menschliche Völker denkt. In der prophetischen Schau dieser Ereignisse beobachtet Johannes nun, was er in Vers 9 beschreibt. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde. Die Dämonen der Finsternis erklimmen also den Lebensraum der Menschheit, nachdem sie aus den Abgründen der Welt emporgestiegen sind. Und sie umzingelten das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt. So heißt es weiter in Vers 9. Beide Begriffe, das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt, bezeichnen an dieser Stelle die Menschen, die zu Gott gehören. Noch einmal betont Jesus also mit der Rede von der geliebten Stadt, dass Gott die Menschen liebt, die ihm vertrauen. Dabei muss er den Namen der Stadt gar nicht nennen, denn der versteht sich auch hier für die bibelkundigen Empfänger von selbst. Es geht um jenen innersten Kern des wirklichen Jerusalem, das nicht aus Mauern und Mörtel besteht, sondern aus Menschen. Und zwar aus jenen Israeliten, die den Messias ihres Volkes erkannt haben und an ihn glauben. Und aus all jenen Menschen, aus den Völkern der ganzen Welt, die ebenfalls zum Glauben gekommen sind an den Messias Gottes, Jesus Christus. Diese geliebte Stadt wurde übrigens nie zerstört, weshalb sie auch nicht wieder aufgebaut werden muss. Und noch einmal zeigt sich hier in der Offenbarung, dass bei aller Mobilmachung von Seiten des Teufels doch keine Schlacht stattfindet. Zum Abschluss von Vers 9 schreibt Johannes, aber Feuer fiel vom Himmel und verzehrte sie. Dieses göttliche Gericht, hier dargestellt durch das Feuer aus dem Himmel, trifft die vorrückenden dämonischen Armeen. In einem einzigen Augenblick vernichtet Gott die ganze Macht seiner Feinde. Das Judentum schildert mit drastischen Worten die unerbittliche Schlacht gegen die Völker Gog und Magog. Doch Jesus offenbart dem Johannes eine völlig andere Szenerie. Ein einziger Befehl Gottes genügt und die riesigen Heere des Teufels sind zerschlagen. Wie ein fauler Zauber ist plötzlich alles vorbei und absolut nichts bleibt von ihnen zurück. Ihrem heimtückischen Meister ergeht es nicht besser. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, so schreibt Johannes in Vers 10. Dabei betont er ausdrücklich, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind. Der Teufel und alle seine Gehilfen sind nun also endgültig und ein für allemal gerichtet. Das gerechte Urteil Gottes wurde so an ihnen vollstreckt. Zudem betont diese Vision in Vers 10, Tag und Nacht werden sie gequält. Die pausenlose Qual entspricht dabei wortwörtlich dem pausenlosen Leid, das der Teufel den Christen zugefügt hat. Doch das Leid der Messias-Nachfolger hatte ein Ende. Die Qualen des Teufels hingegen offensichtlich nicht, schreibt Johannes doch in Vers 10, dass sie andauern werden in alle Ewigkeit. Davon hatte Jesus bereits vor seiner Kreuzigung zu seinen Jüngern gesprochen. Das war eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Durch die Bibel. In der nächsten Ausgabe hören Sie die Fortsetzung zum Buch der Offenbarung. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.